Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute am 25. Februar 2014 im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch bei Wissen fürs Leben. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und ich danke Ihnen dafür. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch all diejenigen, die den nun folgenden Vortrag von Eugen Drewermann als Video auf unserem YouTube-Kanal anhören und genießen werden. Anlass für den heutigen Abend ist das Erscheinen dieses Buches Liebe, Leid und Tod, Daseinsdeutung in antiken Mythen. Für mich ist es ein faszinierend schwergewichtiges Buch im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Schwergewichtig mit seinen 767 Seiten, da hat man etwas in der Hand, allein haptisch schon ein Genuss, und mit zahlreichen Abbildungen und Farbtafeln auch visuell etwas sehr Schönes. Und im übertragenen Sinn, existenziell schwergewichtig ist dieses Buch im Hinblick auf seinen zeitlos aktuellen Inhalt. Die Ratgeberbücher, die es in die Bestsellerlisten schaffen, die sind inhaltlich ja meist erschreckend dünn, oberflächlich, mit wenig Substanz, billiges geistiges Fastfood, das man schnell verschlingt, das aber nicht satt macht und einem meistens auch nicht gut tut. Dieses Buch können Sie nicht schnell verschlingen. Es kann Sie über lange Zeit begleiten. Es wird Sie vielfältig anregen, denn in diesem Buch können Sie eintauchen in eine kraftvolle Welt geistiger Größe und in eine faszinierende Welt seelischer Weite und Tiefe. Worum geht es? Es geht um 27 Liebesgeschichten aus der antiken griechischen Götterwelt. Die Mythen der Antike sind für Eugen Drewermann unerschöpfliche Archive der Abgründe seelischer Abhängigkeit und Verlorenheit. Die Liebesgeschichten der Götter und Göttinnen, der Nymphen, der Heroinnen und Heroen sind voll Tragik, voll Schmerz, voll Leid, ohne Happy End. Sie schildern durch den Zwiespalt des Herzens zwischen Sollen und Wollen, zwischen Müssen und Mögen, zwischen Sittlichkeit und Sinnlichkeit, zwischen Sehnsucht und Sünde, zwischen Über-Ich und Es. Und sie erzählen von der tödlichen Macht des Misstrauens, von der zerstörerischen Macht der Eifersucht, von der Rache, von verbotener und verängstigter Liebe, von Trennung und Tod. Was diese 27 göttlichen Paare erleben und durchmachen, ist für Eugen Drewermann aus psychoanalytischer Sicht zeitlos, überzeitlich gültig und deshalb erschreckend modern, top aktuell. Es ereignet sich Tag für Tag aufs Neue. Mit diesem Blick helfen die Liebesgeschichten der griechischen Götter und Göttinnen zu verstehen, was uns oft in der Liebe so unverständlich, so schmerzhaft, so unmoralisch und so unannehmbar erscheint. Eugen Drewermann stellt die drängende Frage: Verlangen nicht all die dramatischen Darstellungen der göttlichen Liebesbeziehungen nach einem Verständnis des Menschen, das nicht verwirft, und einem Verstehen, das nicht verurteilt? Warten die menschlichen Liebestragödien nicht darauf, verstanden, begleitet und aufgefangen zu werden, statt moralisch bewertet und verurteilt? Ist es nicht das Urbedürfnis eines jeden Menschen, vorbehaltlos und bedingungslos sich bejaht zu erleben? Diese Frage nach der Notwendigkeit von Gnade anstatt verurteilender Moral begleitet Eugen Drewermann seit bald 40 Jahren, seit der Veröffentlichung seiner Habilitationsschrift Strukturen des Bösen. Für die römisch-katholische Kirche war diese Frage nach der Notwendigkeit von Gnade so unerträglich, dass diese autoritär-dogmatische Kirche Eugen Drewermann 1991 verboten hat, zu predigen, zu lehren und Priester zu sein. Sie hat ihm alles entzogen, die Predigtbefugnis, die Lehrbefugnis, das Priesteramt. Das war existenziell bedrohlich und zielte auf Vernichtung. Gott sei Dank hat er sich von dieser mittelalterlichen Inquisitionsmethode nicht kleinkriegen lassen, sondern hat weitergearbeitet als Therapeut und Schriftsteller. Zu seinem 65. Geburtstag hat er sich selbst ein Geschenk der Freiheit gemacht. Er ist aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Eugen Drewermann hat über 80 Bücher verfasst. Zu seinen Hauptwerken gehören das siebenteilige theologische Grundlagenwerk Glauben in Freiheit sowie die tiefenpsychologischen Kommentare zu allen vier Evangelien des Neuen Testaments. Die Einleitung ist schon lang, doch ich will und muss noch ein paar Worte zur Person sagen. Eugen Drewermann ist 1940 geboren, in einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Bergarbeiter. Er wird heuer also 74 Jahre alt. Er lebt asketisch wie ein Einsiedler, der seine Klause aber doch immer wieder verlässt, um öffentlich seine Stimme zu erheben. Was heißt Einsiedler? Eugen Drewermann besitzt kein Haus, erst recht keine Villa und keine Residenz, kein Auto, keinen Chauffeur, keinen Kühlschrank. Er hat kein Handy, auch kein Festnetz, kein Fax. Er hat keinen Computer, kein Internet, deshalb auch keine E-Mail-Adresse und keine Homepage. Er ist weder Inhaber von Aktien, noch Inhaber eines Lehrstuhls oder eines Instituts und er verzehrt keine Tiere. Als Therapeut und Schriftsteller lebt Eugen Drewermann in einer kleinen Wohnung in Paderborn. Dort führt er pro Woche etwa 15 bis 20 therapeutische Einzelgespräche, die meisten kostenlos. Seine Bücher entstehen im Dialog mit konkreten Menschen. Sie gehen aus Gesprächen und Vorlesungen hervor. Er braucht Menschen, die er sich vorstellen kann, mit ihren Nöten, ihrer Verzweiflung, ihrer Gebrochenheit. Und für viele Leser sind seine Bücher und Vorträge wie Medikamente. Das zeigen auch die Kommentare zum Video des letzten Vortrags, den Eugen Drewermann hier gehalten hat. Einige dieser Kommentare werde ich vorlesen, aber nicht jetzt, sondern erst nach Ihrem Vortrag. Lieber Herr Drewermann, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ganz herzlich willkommen.
Lieber Herr Köp, meine sehr verehrten Damen und Herren, zwei Themen bestimmen unser Leben, die Liebe und der Tod. Denn beide sind die Brennpunkte der Ellipse unseres Daseins. Vom Tod weiß jeder, dass im Unterschied zu anderen Lebewesen auf dieser Erde wir Menschen die einzigen sind, die ihn nicht nur erleiden, sondern mit ihm ihr ganzes Dasein fristen müssen. Welch eine Antwort haben wir darauf, wenn es nicht genügt, zu reagieren wie die Tiere, wähnend in unseren Nachkommen weiterzuleben? An einem offenen Grab vielleicht hören wir die Worte über den Verstorbenen: Du lebst weiter in unseren Herzen, in unserem Gedächtnis. Und ein jeder, der es vernimmt, weiß, wie kurzzeitig unser eigenes Erinnerungsvermögen ausfällt, wie verzerrt oft und brüchig es an und für sich bereits ist. Und selbst die Hoffnung, wir lebten weiter in den Kindern, zerbricht an der Gewissheit, dass unsere eigene Person etwas ganz und gar Einmaliges ist, unwiederholbar, durch irgendeine Blaupause der Gene. Wer also sind wir dann und welch einen Trost besäßen wir angesichts der einzigen Gewissheit unserer Sterblichkeit? Wahrscheinlich hätte der Buddha recht und der Tod wäre kein Problem, wenn wir an nichts zu haften vermöchten und einwilligen wollten in die Weisheit des großen Inders: Wenn du nichts Liebes hast, so wirst du auch kein Leides haben. Einzig durch die Liebe ist der Tod uns ein Problem, auf das wir eine eigene Antwort suchen müssen als Menschen. Was ist da Liebe? Sag's mir, fragt Phoebe in Shakespeares Drama, was ihr wollt. Und der Schäfer Sylvius antwortet: Es heißt, aus Seufzern ganz bestehen und Tränen. Und ganz aus Fantasie und Leidenschaft. Und ganz Geduld und Ungeduld. Aus Treue und Gehorsam. Und so bin ich für Phoebe. Könnte man in einer solchen Haltung der Romantik mitten noch im Renaissance-Zeitalter die Ewigkeit der Liebe besingen? Geahnt wurde es durch alle Jahrhunderte. Im 15. Jahrhundert dichtet Markgraf von Santillana auf Spanisch: Dass du mich nie vergisst, das mag wohl sein. Dass du mein Liebstes bist, weiß ich allein. Ich hab mich dir geschenkt auf immer da. Wer davon anders denkt, der spricht nicht wahr. Wohl weißt du, dass ich schwor, dir immer treu zu sein, dass ich mich ganz verlor, weiß ich allein. Fragen wir den griechischen Philosophen Platon im 4. Jahrhundert vor Christus, was Liebe wesentlich bedeutet für Unsterbliche, so hätte er in dem Dialog seines Gastmahls, des Symposion, aus dem Munde seines Lehrers Sokrates eine eigene Antwort bereit, die er wieder der Weise von Athen übernahm aus dem Mund seiner Lehrmeisterin Diotima. Nach seiner Schätzung ist der Gott Eros der stärkste und der mächtigste aller Götter. Denn selbst Uranus und Gaia, Himmel und Erde, wären nicht bereit gewesen, miteinander zu verschmelzen und alles, dessen wir selber Zeugen sind auf dieser Erde, hervorzubringen, wären sie nicht vereinigt worden von der Kraft dieses Gottes, Eros. Für den griechischen Philosophen bedeutet Liebe so etwas wie dem Idealbild nachzuträumen, das in der Gestalt der oder des Geliebten uns vor Augen tritt. Im Grunde eine Rückerinnerung an eine Wesensschau der reinen Schönheit und der reinen Wahrheit. Hier auf Erden mag das, was den anderen, den wir lieben, auszeichnet, wie überwachsen und überwuchert sein, bis zur Entstellung von allen möglichen Einflüssen. Wir aber mit unserer Liebe sind imstande, das ursprünglich Gemeinte herauszulieben. Gleich der mühevollen Arbeitern von Archäologen, die bei einem Tauchgang in der Bucht von Tarent eine Statue entdeckt haben und wähnen, der Göttin der Liebe Aphrodite selber zu begegnen. Dabei hat Muschelkalk ihr Äußeres entstellt, Algen und Schlingpflanzen sie überwuchert. Aber der Restaurationskunst der Archäologen mag es gelingen, das Erahnte wieder zum Vorschein zu bringen. Von dieser Mühewaltung sei das, was wir Liebe nennen, unter zwei Menschen, die nicht durch Zufall, sondern wie geführt vom Schicksal einander zugetan sind. Sie erahnen im anderen die reine Schönheit, die sich für eine kurze Weile hinabgesenkt hat in einen sterblichen Körper. Das Bestreben, herauszulieben, herauszufördern und zu forschen, was im anderen angelegt ist, an allem Schönen, das darauf wartet, entdeckt zu werden, an allem Wahren, das darum fleht, den Mut, sich selber zu riskieren, in das Leben hineinzustellen, dafür sei die Liebe da. Woher aber gewinnt sie ihre Kraft? Die antike Mythologie erzählt auf andere Art, dass Eros das Kind der Aphrodite war. Und von ihr gibt es gleich zwei Erzählungen. Sie sei geschwommen auf dem Meer und aus den Fluten Schaum geboren an den Strand von Zypern, bei Paphos im Westen, an Land gegangen. Botticelli hat sie so gemalt, die Geburt der ewig schönen Frau, der Verlockenden, der Zauberischen. Sie wird verheiratet auf dem Olymp mit dem Schmiedegott Hephaistos, der hinkend ist und an der Esse stehend wenig ansehnlich. Also verliebt sie sich zugleich in den kriegerischen Gott Ares, einem ewigen Jüngling, grausam aber auch und wild. In der Mythologie von Theben kommen beide zueinander, Aphrodite und Ares, indem, wenn die Liebe und die Aggressivität sich miteinander verbat und ein Gleichgewicht bildet, ihr Kind geheißen wird Harmonia. Wenn es uns gelänge, Eros und Thanatos, Ares und Aphrodite in unserem Herzen miteinander zu versöhnen, hätten wir die Waage, die innere Balance zum Glück gefunden. Andererseits ist diese Balance schwer zu finden. Meleagros von Gadara, ein griechischer Dichter um 200 vor Christus, besingt es auf diese Weise. Kein Wunder ist's, dass Liebe tödlich endet und Eros Männer wirkt wie in der Schlacht. Und wenn er seine Feuerpfeile sendet, dazu mit Schelmenmiene spöttisch lacht, sitzt nicht die Mutter an Hephaistos Herd? Und liebt sie Ares nicht zur gleichen Zeit? So ist sie denn des Feuers und des Schwerts in gleicher Weise immer dienstbereit. Sie selber kommt aus Tiefen her, darin der Wind die wilde Geißel schwingt. Die Mutter seiner Mutter ist das Meer, und niemand weiß, woher das Meer entspringt. Drei große Götter wählten ihn zum Erben. Hephaistos schenkte ihm der Flamme Glut. Ares, der scharfen Pfeile tödliches Verderben. Und von den Wogen lernte er die Wut. Wenn's dies bedeutet, der Liebe ausgeliefert zu sein, begreift man, warum im 5. vorchristlichen Jahrhundert die Tragödiendichter kein anderes Thema wussten als die Liebe und den Tod und was dazwischen liegt, ein kurzzeitiges Glück und oft ein langes Leid. Es war die Entdeckung des Wiener Psychoanalytikers Sigmund Freud um 1900, dass all die Geschichten, die von den Dramendichtern Aischylos, Sophokles, Euripides auf die Bühne gestellt wurden, keineswegs nur im Dionysos-Theater am Fuße der Akropolis sich einmal zur Aufführung begaben, sondern dass sie auf dem Resonanzboden unserer Seele ein ewiges Thema darstellen. Drum, wenn wir heute Abend in Abbreviatur ein paar Geschichten aus dem alten Griechenland erzählen, in der gleichen Absicht, mit der Sigmund Freud sie als Chiffren unseres eigenen Lebens zu dekodieren trachtete, hören Sie nicht so sehr auf die einzelnen Namen, die fremdländisch klingen, sie verwirren mögen. Sie könnten in den Gestalten, von denen die Rede geht, ganz beliebige Namen dafür eintragen, Ihre eigenen zum Beispiel oder die eines Ihrer Angehörigen. Ständig wiederholt sich die Konstellation dieser Staffel und fordert ein Verstehen heraus, das nicht länger verurteilt. Wenn wir vorab bereits das Wort tragisch ausgesprochen haben, widerstreitet es dem, was man für gewöhnlich uns beibringt. Wir Menschen, erklärt man, seien frei und Herren unseres Willens, entscheidungsmächtig über Gut und Böse, also dass, wenn wir das Gute täten, nicht ohne weitere schon belobigt zu werden verdienten, wofern aber das Böse unbedingt nach Maßgabe der Gerechtigkeit Strafe darauf zu stehen hätte, entsprechend der Schwere der Vergehen. Im bürgerlichen Verstand sind wir uns ganz eindeutig im Klaren darüber. So ist es richtig, so ist es falsch. Und wer neben uns das eine tut oder das andere, unterliegt sofort unserem leichthin gefällten Urteil. Die Psychoanalyse wurde entdeckt im Wissen, dass es so einfach mit unserem Herzen sich nicht verhält. Wir müssen nicht sprechen von Eros und Aphrodite oder von Ares und Hephaistos. Es genügt daran zu erinnern, dass wir all diese göttlichen Kräfte im Unbewussten in uns tragen. Und was sich dann gestaltet, unterliegt nicht einfach unserem bewussten Wollen. Im Gegenteil, das Nachdenken in aller Regel viel zu spät und viel zu schwach versucht, einen Sinn zu enträtseln und sich zurechtzulegen, was ihm zugefügt ward. Nehmen wir, um's zu belegen, eine kleine Geschichte, die in die Begriffswerdung der psychoanalytischen Theoriebildung selber Eingang gefunden hat und den Sie alle kennen, den Begriff Narzissmus. Ich erwähne's, weil auch die Begrifflichkeit der Psychoanalyse inzwischen fast mit Hochmut im vorwurfsvollen Ton Verwendung finden kann. Das ist ein vollkommener Narziss, soll so viel heißen. Er dreht sich nur um sich selber, ist ein krasser Egoist, er ist nicht genügend empathisch seinen Mitmenschen gegenüber. Und schon glauben wir, einen anderen gültig beschrieben zu haben, nunmehr nicht allein auf der Ebene seines Bewusstseins, sondern sogar die Tiefenpsychologie behauptet es bis in die Abgründe seiner Seele hinein. Wir kennen ihn ganz, mit einem einzigen Schlagwort. Hören wir die Geschichte, die in der Antike von Narkissos erzählt wurde, wird Ihnen deutlich, was sogar die Psychoanalytiker, wenn sie in Gefahr kommen, es sich zu leicht zu machen, dabei zu lernen hätten. Die ganze Kunst ist, dass sie in den antiken Dramen oft nur einen einzigen Satz vernehmen. Sie aber werden gefragt, was er für den Betreffenden, über den er gilt, auszusagen vermag. Und sie müssten so intensiv zuhören, wie im Gespräch mit der besten Freundin und dem besten Freund. Nicht, was an Sachinformationen mitgeteilt wird, sondern was das Mitgeteilte für den Betreffenden selber bedeutet, was er ihnen von sich selber mitteilen möchte, wenn das Betreffende Geltung hat, gilt es zu eruieren. Der eine Satz bei dem römischen Dichter Ovid lautet, dass Narkissos das Kind einer Flussnymphe war, Liriope geheißen, die vergewaltigt ward von dem Flussgott Kephisos. Viel mehr brauchten wir eigentlich nicht zu erfahren, um ihre Fantasie ins Nachdenken zu bringen. Stellen wir uns einmal vor, eine wunderschöne Frau erlitte eine solche Gewalttat, wäre unwillentlich schwanger und brächte ein Kind ihrer eigenen Qual und Schande hervor. nehmen wir, um uns selber auf die rechte Spur zu setzen, an, das Kind, das sie zur Welt gebiert, wäre ein Mädchen, dann dürften wir vermuten, dass die beiden Frauen eine Art Schicksalsgemeinschaft bilden, sich im Leid zu getrösten. Die Männer sind so ganz anders, aber wir Frauen, sensibel, schön, feinnervig, müssen uns schützen und zusammenhalten. In dieser Weise könnte Mutter Liriope und ihre Tochter eine Schicksalsgemeinschaft, ein Bündnis zur Selbstverteidigung bilden. Fast müsste man denken, unglücklicherweise ist das Kind der Liriope aber ein Junge, dem sie den Namen Narzissos gibt. Welch eine Lehre, wird sie ihm ins Herz senken, außer der einen. Niemals, wenn er denn schon ein Junge ist, heranzureifen zu einem Mann nach Art seines Vaters. Kein anderes Gesetz wird es für den jungen Narzissos geben, als dass er sich die Liebe seiner Mutter, die sein Leben ist, in ihrer Einsamkeit nur bewahren kann, wenn er es vermeidet, am besten überhaupt je ein Mann zu werden. Das Schreckensbild, was es bedeutet, erwachsen zu werden in der Männlichkeit seines Vaters, ließ jeden Gedanken zu reifen, ihn sich selber erstarren. Sie haben einen Jüngling, 15-jährig, aufblühend schön nach dem Vorbild seiner Mutter, aber völlig verschlossen und versperrt in seinen Gefühlen. Ansichtig seiner umwerben ihn die Jungen. Er aber flieht vor jeglicher Annäherung aus Furcht vor der Leidenschaft seines eigenen Herzens nach innen. Er gibt sich unberührbar und fern. Es umwerben ihn die Mädchen. Und wieder flieht er vor sie nach innen in sich selber hinein. Wollten wir begreifen, was Narzissmus bedeutet, müssten wir psychoanalytisch sagen, es ist die Aufdauerstellung des Idealbilds der Mutter, die Verfestigung im Über-Ich, das Verbot reifen der Männlichkeit, die Versteinerung jeglicher Entwicklung in Angst. Eines Tages wird Narzissos auf der Oberfläche eines Gewässers seines eigenen Bildes ansichtig und sich darin so verlieben, dass er hinabstürzt und selbst dort unten im Tartarus ein Gleiches nochmal sich wiederholen lässt. Wenn wir sagen, er ist selbst verliebt, müssten wir sagen, er ist ständig verliebt in das Angstbild seiner Mutter. Und plötzlich begreifen wir den Unterschied. Übereinander zu urteilen, fällt uns leicht, denn es kostet uns gar nichts. Wie aber nehmen wir einen Narzissos bei der Hand, ihn aus dem Tartarus zurückzuführen an die Oberwelt und von dort hinein in das Glück eines erwachsenen Lebens? Dann müssten wir Narzissos förmlich anflehen, von all dem zu sprechen, was seine Mutter ihm aus Liebe wie vergiftet einträufelte. Wir könnten verstehen, warum Liriope so sprach. Wir könnten ihre Not durchaus begreifen. Wir könnten Narzissos bewundern für seine treue Anhänglichkeit an die leidende Mutter. Und dennoch dürften wir ihm einen Erlaubnisraum schaffen, darüber hinaus zu wachsen. Ein Mann zu werden bedeutet nicht, ein Mann sein zu müssen nach der Art deines Vaters. Ihn selbst, den du gar nicht kennst, verabscheust du seines Tuns wegen. Aber gelernt hast du in der Angst deiner Mutter überaus sensibel, feinnervig zu sein. Und du kannst dir diese Begabung zunutze machen, indem du niemanden mehr meidest, sondern dich fragst, wie du dich selber bewahrst in der Gegenwart eines anderen. Zu Liebe verführt zu werden heißt nicht, überredet zu werden zum Durchbruch unbeherrschbarer Gewalt. Ganz im Gegenteil, dein ganzes Leben lang warst du kontrolliert, in dir selber verfestigt, unfähig zu jeder spontanen Gefühlsregung. Das zu lockern bedeutet nicht, die Deichtore zu öffnen, dass das Meer ungestüm hineinbrandet. Es macht nur mehr Leben in dir selber möglich. Und das darfst du wagen. Selbst deine Mutter wollte dich nicht dem Leben verschließen. Sie hat dich geschickt in ein Leben mit Absicht. Und es darf größer sein, als es unter den Bedingungen der Angst lernen musste, die Augen aufzuschlagen. Wir könnten das Leben eines Narkissos nicht zu Ende erzählen. Gäbe es nicht ein Mädchen, dessen Namen sie alle kennen, ohne es je mit einem solchen Schicksal in Verbindung gebracht zu haben. Das Mädchen heißt Echo. Und es bedeutet im antiken Griechisch genau das, was im deutschen Lehnwort auch damit gemeint ist. Der Widerhall der letzten Laute einer Stimme. Echo hat dieses Schicksal. Ursprünglich war sie ein fröhlich plapperndes Mädchen. Als die himmlische Fürstin auf dem Olymp Hera wieder einmal misstrauisch ward und sich auf die Spuren ihres Gemahls und Bruders Zeus begab, vermeinend, er selber begebe sich wieder in Untreue auf Freias Füßen und diesmal wollte sie ihn ertappen, tunlichst auf frischer Tat. Unterwegs aber, schon sicher auf der rechten Spur, traf sie die junge Echo. Und die in ihrer Redseligkeit hielt die Göttin auf, so dass sie das Suchen verzögerte. Und als das Gespräch beendet war, traf sie verdächtig fröhlich ihren Gatten und Bruder Zeus von seinem Abenteuer, dessen er nunmehr nicht überführt werden konnte. So ärgerlich war darüber Hera, dass sie Echo verwünschte, überhaupt gar nicht mehr plappernd selber reden zu können, sondern bestenfalls nur noch nachreden zu können, die letzten Fetzen fremder Worte. Stellen Sie sich einmal vor, es wäre Hera und es wäre Zeus, die Mutter und der Vater im Leben eines heranwachsenden Mädchens. Dann wüchse ein solches Kind auf im Schatten einer vollendeten Ehetragödie. Ein solches Kind müsste ein Rätsel lösen. Ein solches Kind müsste das Rätsel lösen, wie es die beiden auseinanderstrebenden Elternteile zusammenfügt. Es müsste sein Elternhaus befestigen, noch ehe es zerbirst. Es müsste sein eigenes Heim schaffen, um heimisch zu werden. Mit anderen Worten, ein solches Kind wäre übersensibel für jede Regung an Gefühlsschwingungen zwischen den Eltern. Keine eigenen Gefühle zu haben, wäre ihm vergönnt, sondern vielmehr sich hineinzudenken in das, was die Mutter empfindet, wenn sie leidet unter dem Weggehen des Vaters, was der Vater empfindet, wenn er seine Gattin allein lässt. Und eine solche Echo würde buchstäblich zur Postbotin im Sprechverkehr des Dialogs, der nicht stattfindet zwischen den eigenen Eltern. Sie müsste der Mutter bedeuten, wie es dem Vater geht, gerade dann, wenn sie am meisten ärgerlich über ihn wird und ihn geneigt ist, am allerwenigsten verstehen zu wollen. Und umgekehrt müsste sie Zeus bedeuten, was Hera empfindet, wenn er sich so beträgt, wie er schon wieder sinnes ist, sich gehen zu lassen. Ein solches Mädchen hat kein Recht auf ein eigenes Empfinden, auf eigene Wünsche, eigene Ansprüche. Es kann buchstäblich nur zu einer Echo werden in dem Sinne, dass sie nachzugestalten versucht, was die anderen sagen. Und je genauer sie es übersetzt, dafür zu verwenden, Schaden vor dem Zerbruch fernzuhalten. Echo ist wie bestimmt dazu, einen Narkissos zu lieben. Er wird so ganz anders sein als Zeus etwa, der einer jeden nachstrebt. Narkissos ist vorsichtig, zurückhaltend und fein. Gerade ein Jüngling nach der Art, wie Echo ihn mögen kann. Echo flieht in die anderen vor sich selber, Narkissos in sich hinein vor den anderen. Und daran liegt's, dass Echo ein Narkissos nie erreichen wird. Sie verfügt nicht über die Zudringlichkeit, die Abwehrbarrieren eines Narzissos zu zerbrechen oder sie milde hinwegzustreicheln durch langsame Zärtlichkeit. Sie wird immer magerer werden, so dass ihre Knochen sich verfestigen zum Gestein des Gebirges. Und ihre Stimme wird so, wie es dem Fluch der Hera entspricht, nur manchmal im Widerhall der Worte in den Tälern der Gebirge vernimmt man schwebend Echo. Auch sie bedarf der Erlösung, und man müsste ihr sagen, dass sie imstande ist, gerade bewandert und belehrt in allen Formen der Rücksichtnahme, auch sich selber einbringen zu dürfen mit den wiedergewonnenen eigenen Worten des Wünschens und Mögens und Sein-Dürfens. Beide, Narkissos wie Echo, müsste man bei der Hand nehmen und sie ein Leben lehren, das verstellt ist, kaum dass sie auf der Welt waren, durch die Macht der Umstände, durch die fremde Angst, in der sie lehrten und lernten, das Leben zu fürchten, in der Furcht und den Widersprüchen anderer, die zu ihren eigenen wurden. Ein langer Weg dürfte es sein, aber ein überaus lohnender, auch nur im Beispiel von zwei Kindern. Jeder, der einmal Latein gelernt haben wird, hat auswendig zu lernen aufgetragen bekommen, den Anfang eines Gedichtes des römischen Dichters Ovid, spielend im antiken Babylon von Pyramus und Thisbe. Es ist die Geschichte von zwei jungen Leuten, die einander nicht lieben dürfen, des Willens ihrer verfeindeten Familien wegen. Shakespeare selber hat im Sommernachtstraum dieser Erzählung ein Stückchen ironisiert, aber gewusst, es ist eine ewige Geschichte und man muss sie im ganzen Ernst behandeln. Sollten Sie einmal in Oberitalien die schöne Stadt Verona besuchen mit dem römischen Amphitheater, wird man Sie hinführen zu dem Balkon, an welchem Julia stand im Gespräch mit Romeo. Es ist nicht länger, wie wäre dies eine Erzählung von Shakespeare, sondern als spielte es in dieser Stadt und in jener Stadt. Man zeigte ihnen das Haus der Julia mit ihrer Statue davor. Dort habe sie gewohnt. Es ist, wie wenn die Fantasie zur Wirklichkeit im Leben eines jeden Empfindsamen sich selber herangestalten könnte. Es endet bei Shakespeare die Erzählung von Romeo und Julia wie eine Warnung vor der Herzenshärte, die Liebe zu unterdrücken, womöglich nur aus Gewinnsucht eine gute Partie in den eigenen Kindern zu machen. Nur trübes Licht gebiert uns dieser Morgen. Die Sonne scheint vor Weh zu weilen, denn nie war eines Menschen Schmerz so groß wie Juliens und ihres Romeos. Vielleicht haben Sie als Kinder einmal gelernt, ein altes deutsches Volkslied aus der Romantik des 19. Jahrhunderts von zwei Königskindern, die einander so lieb hatten, aber zueinander nicht kommen konnten, denn das zwischen ihnen trennende Wasser war gar zu tief und eine böse Nonne löschte das Licht, das dem Schwimmer zur Orientierung diente. Und durch den Tod getrennt, verstarben sie beide. Was die wenigsten, als sie dieses Lied als Kinder zu singen lernten, dabei gesagt bekamen, war, dass die Geschichte uralt ist und nicht von zwei Königskindern spielt, sondern aus der Feder des Musaios im 5. nachchristlichen Jahrhundert noch einmal in Verse gekleidet, an den Ufern der Dardanellen spielt. Auf der europäischen Seite des thrakischen Sestos und gegenüber auf dem kleinen asiatischen Städtchen Abydos. In Sestos sieht man noch heute einen Turm, der den Touristen gezeigt wird. Dort, sagt man, habe jene Hero gelebt und gewohnt und von seinen Zinnen sich in den Tod gestürzt. Denn so geht die alte Erzählung von Hero und Leander. Sie war die Tochter eines Vaters, der voller Stolz sie als Tempeljungfrau in den Dienste der Göttin der Liebe Aphrodite stellte. Und so schön war Hero, dass sie wie ein lebendiges Gleichnis der Göttin der Liebe und ihres Liebreizes selber ward. Alljährlich, am Feste der Aphrodite, versammelten sich die Männer von weit her und alle erschauten die Schönheit der Hero. Im Wissen aber, dass niemand eine Priesterin der Göttin der Liebe berühren dürfe, flehten sie die Göttin der Liebe selber an, wofern sie nicht Hero in ihre Arme schließen dürften, zumindest doch eines Mädchens teilhaftig werden zu können, das ähnlich schön sei wie Hero. Einzig Leander aus Abydos überschritt die Grenze des Tabus, berührte das Gewand der Hero, zog sie beiseite und wies sie hin auf einen für ihn unverständlichen Widerspruch. Wie könne man sein, eine Priesterin der Göttin der Liebe und selber unter Schwur der Liebe ein Leben lang entraten? Dieser Widerspruch sei nicht menschlich und nicht göttlich. Aphrodite könne sich nicht verehrt fühlen unter solchen Opfern der Askese. Hero, die längst schon ansichtig des schönen Jünglings aus Abydos wie gewartet zu haben scheint auf solche Worte, folgt ihm gern in den abgelegenen Turm. Und als der Abend sich senkt über Sestos, wird seine Dunkelheit zum Trauzeugen einer Liebe, die sich wagt gegen jedes Verbot. Es schützt sie die Nacht und das Geheimnis. Jeden Abend nämlich wird Leander versuchen, den Sund zu durchschwimmen, und am Ufer wird stehen mit wärmenden Tüchern Hero seiner schon wartend. Und so geht's Nacht für Nacht, Tag für Tag, bis dass im Umlauf der Monde die Winde rauer werden, der Wogengang des Meeres stürmischer und es zur Frage wird, ob Hero überhaupt noch wünschen darf, dass ihr Geliebte unter Gefahr für sein Leben es wagt, zu ihr zu kommen. Doch wenn er zögert und zaudert, könnte es nicht dran liegen, dass er drüben im kleinen asiatischen Abydos längst eine andere gefunden hat. Eines Nachts ist, dass wieder Leander beschließt, durch die Wogen hindurch, mit der Kraft, die die Liebe verleiht, aufs Äußerste die Nähe der Geliebten zu suchen, bis dass er merkt, mitten in den Fluten, wie seine Arme erlahmen. Da fleht er an, die schaumgeborene Göttin der Liebe Aphrodite selber, der Macht der Fluten, den sie selber erstieg, zu besänftigen und Mitleid zu haben mit ihrer ehemaligen Priesterin und in Wirklichkeit treuesten Dienerin. Er fleht an den Gott der Unterwelt Hades, der selber ein Liebender war, aus Gründen, die wir gleich noch erfahren werden. Er fleht an den mächtigen Gott des Ozeans, Okeanos, und den Nordwind Boreas. Aber niemand vernimmt sein Flehen, um die Macht der Wogen zu sänftigen. Tot an den Strand wird Leander geworfen. Der österreichische Dichter Franz Grillparzer, als er sein Drama zu diesem Stoff auf die Bühne in Wien stellte, nannte sinnig genug die Überschrift seiner Tragödie: des Meeres und der Liebe Wellen. wie wenn er sagen wollte, so ist unser Herz, wenn es liebt, wie ergriffen von der Macht einer Naturkraft, die es hin und her wirft, als bei ihm Hero den verstorbenen Leander ausgeworfen am Strand sieht, spricht sie zu Naukleros, ihrem Diener, sag, er war alles. Was noch blieb, sind Schatten. Sie vergehen. Ein Nichts. Sein Atem war die Luft. Sein Aug die Sonne. Sein Leib die Kraft der sprossenden Natur. Sein Leben war das Leben. Deines, meines, des Weltalls Leben. Als wir es ließen sterben, da starben wir mit ihm. Das wird die Frage sein, wie Leben möglich ist in der Liebe angesichts des Todes. Der Priester der Aphrodite in der Antike, wie bei Grillparzer, wird Hero nötigen, ihren Gefühlen abzuschwören, ihre Sünde zu bereuen und zurückkehren zu wollen in den Dienst der Treue der Göttin. Doch nur zum Schein handelt Hero in der angegebenen Weise falscher Pflicht. Selber stürzt sie sich in den Tod, um vereint zu sein in jener anderen Welt mit demjenigen, der in dieser von ihr gerissen wurde. Was sie miterleben, ist in der gesamten antiken Literatur das erste und machtvollste Beispiel einer Auflehnung gegen eine Art der Religion, welche die Liebe unterdrückt und ihr das Recht nimmt im Wahn eines größeren Gottesdienstes. Die Trauer zwischen Hero und Leander, die jeden Sehenden und Lesenden heimsucht, wenn er ihr Schicksal begreift, wird zur Auflehnung, etwas zu korrigieren, das in der Geschichte der Menschheit alle Zeit in allen Kulturen und allen Religionsformen wie eine latente Gefahr lauert und nur überwunden werden kann, wenn über Ich und Es, Tradition und Person, Institution und Individualität zueinander kommen und wir den Mut gewinnen, selber zu leben, entsprechend den Weisungen unseres Herzens, in denen einzig die Gottheit wahr spricht. Es gibt eine Form, an der die Liebe scheitert, unter dem Zwang der Gesellschaft, der zu den schlimmsten Formen der Vergewaltigung zählt. Das ist die Trennung von Menschen durch den befohlenen Auftrag, dass der eine sich entfernt vom anderen, indem er hinübergeht in den Krieg. Es gibt aus der Feder des Ovid einen Nachgesang auf Laodamia und Protesilaos. Protesilaos heißt auf Deutsch der Erste des Volkes. Und es gab aus dem Mund des delphischen Orakels eine Warnung, wenn die Flotte der Achäer den Sandstrand von Troja erreicht, wird der erste der Griechen, der den Boden betritt, von der Lanze des Hektors in den Tod getroffen werden. Laodamia, als sie erfährt, dass die auslaufende Flotte der Griechen bei Aulis in Windstille vor Anker liegt, schreibt einen Brief an ihren Geliebten des Inhalts. Er solle als Letzter den Boden von Troja betreten. Auf dem letzten Schiff solle er Platz nehmen. Nur ja nicht sich vermessen, ein Held zu sein in der Schar der Achäer, der Eisengeschienten. Eine andere Pflicht habe er, gesund zurückzukommen, am besten gar nicht nach Troja, sondern gleich zurück in die Arme der Laodamäer. Natürlich kommt's, wie es kommen muss. Protesilaos wird seinem Namen folgen. Er wird sterben als der Erste und daran zugrunde gehen wird Laodamia. Sie wird wie ein Mädchen sich eine Figur machen von ihrem Geliebten und vor ihr murmeln, wie wenn sie zu ihm betet. Und selbst die Götter in der Unterwelt werden Mitleid mit ihr haben. Was aber der lyrische Pazifist Ovid, gleichgesonnen mit anderen römischen Dichtern der augusteischen Zeit, Properz und Catull, in Wahrheit sagen wollen, ist, dass der Krieg und die Liebe sich ewig widersprechen. Und wir Menschen das Wunder der Versöhnung von Aphrodite und Ares nur mit größter Anstrengung zu leisten vermögen. Heinrich Böll war es, der 1947 einmal darüber nachdachte, was Abschied bedeutet. Könnten die Wartesäle der Bahnhöfe, von denen aus die Truppen an die Front gebracht wurden, davon künden, was sie vernahmen? Es gäbe keine Kriege mehr. Könnten die Züge berichten von der Wehmut der Menschen, die sie verbrachten zum Sterben und Töten? Es gäbe keine Kriege mehr. Ja, wenn es nur Infanterie gäbe, das ewige Reden, Krieg oder Nichtkrieg, wäre zu Ende. Es gäbe keine Kriege mehr. Soll unsere Antwort darauf wirklich nur lauten, entsprechend der neuen Kriegs- oder Verteidigungsministerin in der Bundesrepublik Deutschland, wir müssen das Militär familiengerechter machen und uns vorstellen, dass eines Tages der Sohn auf dem Schoß seines Vaters sitzt, spielt auf der PlayStation, wie man tötet, und sein Vater in Echtzeit als Drohnenpilot tötet in 10.000 Kilometer Entfernung die auftragsgemäß Richtigen. Und das ist der Krieg der Zukunft. Gerade heute steht in der Zeitung, dass die Amerikaner, Obama im Widerspruch zu vielen Amerikanern, von den fantastischen 700 Milliarden Dollar jedes Jahr nur für Waffen und Rüstung zum Töten ihren Haushalt runterfahren wollen auf immerhin 500 Milliarden. Immer noch weit mehr, als ein Drittel der ganzen Menschheit ausgibt für den Wahnsinn des Krieges. Aber man denkt, es sich leisten zu können. Weniger teuer als Menschen sind zielgerechte Marschflugkörper, Lenkraketen, Drohnen. Und so wird der Krieg, wenn Sie nicht aufpassen, in 2 oder 3 Jahren schon akzeptabel in die Mitte der Gesellschaft Einzug halten. Und man wird uns unter dem Versprechen der Sicherheit das Töten an der Peripherie unserer Wahrnehmung über die Theke reichen, so wie ein Stück Mett oder Blutwurst, egal wie es zustande kam. Und die Lügen in der Verpackung werden sehr appetitlich uns schmecken. Um Menschlichkeit wird es da gehen, um Gerechtigkeit, um humanitäre Einsätze, nie um Rohstoffe, Geostrategie, um all das, was die Achäer nach Troja trieb, in die Dardanellen des Bosporus. Irgendwann, sollte man denken, hätten Männer die Pflicht, sich nicht mehr zu entfernen von dem, was Liebe ist, in Gestalt ihrer Frauen, in der Sprache ihres eigenen Herzens, in der Verweigerung der Unmenschlichkeit, die aus der Tradition befohlenermaßen immer noch in unserer Gesellschaft liegt. Dann ist die Frage, wie wir antworten auf den Tod, wenn er Einzug hält wie ein Ereignis der Natur. Aphrodite selber war davon betroffen. Wenn wir zu einem Grab gehen, pflegen wir es in aller Regel mit Blumen. Und es ist ein Bild, das in der Evolution sogar den Gang über die Säugetiere hin zu den Menschen geleitet hat. Am Wege der Menschwerdung stehen die Blumen und die Insekten, denen nachstrebend unsere Vorfahren die Bäume überhaupt aufgesucht haben. Blumen haben so etwas wie ein Versprechen des Lebens, das immer wiederkehrt. Und manche Paläontologen meinen gar, schon die Neandertaler vor über 70.000 Jahren in den Höhlen von Chanidar II im Nordosten des Iran, im Zagros-Gebirge, hätten ihre Verstorbenen beigesetzt mit Blumengaben. Aphrodite erlebt es selber, Als der schöne Adonis stirbt, weil er entgegen ihrer Warnung zur Jagd angesetzt hat auf einen wilden Eber, der in seinen Schenkeln mit den Hauern sich einschlug und die Arterie zerriss oder selbst verblutete, verblasst in ihrer Schönheit aus Wehmut um das, was der Tod aus ihren Armen und aus ihrem Herzen riss. Aber aus den Tränen der Göttin der Liebe und aus dem Blut, das zur Erde rann, wird der Mythe nach das Blümlein, das weiß, rosa, schimmernd, gerade jetzt in den Frühlingstagen sich wagt, im Vertrauen auf die wärmenden Strahlen der Sonne, die Kälte des Winters und des frostgeborenen festen Bodens, hineinzustreben in das längere Tageslicht der Sonne. Buschwindröschen ist der Name, Anemone, Adonisröschen. Bion, ein Dichter um 200 vor Christus, hat den Kultgesang des Adonis immer wieder im Kreise beschworen. Apelolito, Kalos, Adonis. Zugrunde ging der schöne Adonis und das Mitleid mit Aphrodite. Es ist kein Trost, rein vegetativ im Zyklus der Natur auf die erneuernde Kraft zu setzen, so dass was stirbt, in neuer Gestalt sich wieder zurückmeldet zum Dasein. Eingangs gesagt, sind wir Menschen als Individuen herausgefordert, und es ist keine Macht, die unsere Individualität so intensiv herauszuspüren, herauszugestalten vermöchte, als die Liebe selber. Eine Mythe, die davon erzählt, ist die Geschichte der Erdgöttin Demeter. Mäter ist das deutsche Wort Mutter und Dä ist im alten Griechisch so viel wie Erde. Die Erdgöttin Demeter ist gestaltet mit ihren blondlockigen Haaren wie das Korn des Feldes selber. Und sie hat eine Tochter von ihrem eigenen Bruder Zeus empfangen mit dem Namen Persephone. Es ist, dass eines Tages Aphrodite findet, sie sei mächtig genug im Olymp, wie sie Zeus beherrscht, davon künden die Mythen in Überfülle. Wie sie auf Erden die Herzen der Sterblichen beherrscht, kann ein jeder fühlen, glückselig oder zerrissen vor Schmerz. Es harrt alles noch, auch in der Unterwelt, die Macht der Liebe zu begründen. Also fordert Aphrodite ihren bogenschießenden Sohn Eros auf, zu zielen auf das Herz des Gottes der Unterwelt Hades. Kaum geschehen, spannt der blauschwarzhaarige sein ungestümes Viergespann an, rast über die Erde und findet, während sie Blumen pflückt, die Tochter der Demeter Persephone, reißt sie in ihren Wagen und fährt mit ihr zurück in die Unterwelt. Ein einziger Schrei noch hallt durch die Welt, von niemandem gehört außer der Mutter. Demeter geht auf die Suche nach ihrer Tochter. Nebenbei einmal gesagt, es gibt für das Leben einer Frau, die zur Mutter ward, kaum ein schwereres Schicksal als dieses. Es ist nicht recht, sagte mir eine Frau einmal, deren Tochter verstarb, wenn das Kind geht vor der eigenen Mutter. Was aber wird passieren, wenn es abends um 8 ist und die Tochter 14-jährig kehrt nicht zurück? In einem deutschen Fernsehfilm unter dem Titel »Haltet die Welt an« in der Hauptrolle mit Christine Neubauer wurde diesmal inszeniert. 24 Stunden wird es dauern, bis heute die Polizei ausrückt mit einem Suchtrupp. Wie viel Not bis dahin wird sich aufladen, eine Mutter? Überall wird sie suchen. Sie wird nicht glauben, dass ihre Tochter könnte verstorben sein, geraubt, mythisch geredet vom Gott der Hades. In diesem Film wird die Mutter es niemals glauben. Eher, dass sie selber bis zur Verzweiflung bereit ist, sich das Leben zu nehmen. haltet die Welt an. Genau das ist das Gefühl der Demeter. Sie fragt den alles sehenden Gott Helios, der im Himmel im Sonnenwagen seine Bahn zieht. Für einen kurzen Moment steht ihr Rede und erklärt ihr, das Schicksal der Tochter Persephone sei so übel gar nicht. Sie werde zur Herrscherin der Unterwelt an der Seite des toten Gottes Hades selber. Zeus habe es beschlossen. Der Bruder und Vater der Demeter und der Persephone. In diesem Moment wird Demeter derart erzürnt, dass sie hinübergeht nach Eleusis, einem winzigen Ort heute, 20 Kilometer im Westen der Stadt Athen. Wenn sie mit dem Omnibus nach Korinth fahren, passieren sie ihn. Es lohnt sich, dort auszusteigen, im Gedenken an einen der wichtigsten Kultorte des antiken Griechenlands. Denn in Eleusis beschließt Demeter, die olympischen Götter, Zeus an der Spitze, herauszufordern. Was sie miterleben, ist im Herzen einer Mutter, deren man die Tochter stahl, die Unmöglichkeit, dass das Leben sich noch weiter drehen könnte, so wie Helios die Bahn der Sonne sich fortsetzen lässt. Demeter geht in den Streik, eine metaphysische Verweigerung den Grundlagen des Lebens gegenüber. Wenn es möglich ist, in einem schnöden Augenblick das Leben von Liebenden auseinanderzureißen, legt der so Tötende die Hand an die Wurzeln des Lebens selber. Demeter beschließt dafür zu sorgen, dass ihre Erde dem Landmann keinerlei Frucht mehr bringt, dass damit die Opfer für die Götter im Olymp von den Menschen nicht mehr zu bringen sind, dass wenn die Menschen sterben, auch die Götter bitter leiden müssen an Entbehrung und Hunger. Und es ist schließlich Zeus, der einsehen muss, dass er Unrecht hat, Persephone zu trennen von seiner Schwester und der Mutter der Persephone, seiner eigenen Tochter. Hades muss sie freigeben zum Wiedersehen der beiden. Ein Drittel freilich wird Persephone bleiben, dort unten im Hades. Zwei Drittel aber gehört sie den Fluren und der Schönheit der Welt, an der Hand und in den Armen der Erdgöttin selber. Sie können sofort sagen, dies sind wieder mal mythische Bilder zur Beschreibung des Zyklus der Vegetation. Aber dann würden Sie die Mythen von Eleusis nicht wirklich verstehen. 500 Jahre mindestens, bevor wir Christen so etwas feiern wie das Abendmahl oder die Eucharistie als Gabe der Unsterblichkeit, ließ man die Mysten im Heiligtum der Demeter von Eleusis in den Händen der Priester dort selbst erschauen die abgeschnittene Ähre des Korns. Und wer sie erschaut, erklärt Pindar und Sophokles, wird den Tod nicht mehr sehen. Es sind die nämlichen Worte, die im Johannesevangelium der Christus spricht. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr sterben, selbst wenn er in den Tod ginge. Es ist ein Wissen von Unsterblichkeit, das vom Tod nicht mehr zu rauben ist. Adolf von Harnack hat das Christentum einmal ein verlängertes Griechentum unter jüdischem Einfluss genannt und darauf hingewiesen, wie der Götterglaube, wie vor allem das Ritual, wie die Vorstellungen vom Göttlichen im Christentum ganz und gar sich fortsetzen, nicht zuletzt durch die Interpretation mit den Begriffen der griechischen Philosophie, vor allem aber durch die mythischen Bilder. Eleusis ist die Religion der Bauern, ganz anders als des Kriegeradels, den Homer viel früher besungen hat. Es ist der Glaube daran, dass die Menschen nicht sterben können, sondern geboren sind zum Leben. Und anders als das Korn, das man schneidet, individuell einander wiederzusehen in der Liebe bestimmt sind. Keine Mythe könnte das schöner beschreiben als die Erzählung, die Sie kennen werden, Christoph Willibald Glucks Oper etwa, unter dem Namen des Orpheus. Orpheus ebenfalls bildete eine eigene mystische Religion. Und die Geschichte erzählt, dass er, ein begnadeter Sänger aus Trika in Thessalien, seine Gemahlin Eurydike heiratete, um mitzuerleben, wie durch einen Schlangenbiss sie von ihm genommen ward, noch am gleichen Tage der Hochzeit. Orpheus war darüber so betrübt, dass er es wagte und mit seiner Leier, die alles zu rühren vermochte, sogar die Steine im Gebirge, und er lauschen ließ die Tiere auf den Feldern, hineinzugehen in den Hades und zum Klang ihrer Saiten die Götter bat, Eurydike zurückzugeben ins Leben. Sein Gesang war so rührend, dass Hades und Persephone ein Einsehen hatten. Selbst die Verbannten und Verdammten dort drunten, Tantalus oder Sisyphus mit seinem Stein immer vergeblich rollend zum Gipfel des Berges, durften einen Moment lang verschnaufen von ihrem Fluch. Eurydike durfte zurückkehren, wofern Orpheus sich nicht nach ihr umdrehte. Gerade das aber geschah. Der französische Dichter Jean Anouilh hat in einem Drama versucht, eine psychologische Interpretation für dieses merkwürdige Motiv des griechischen Totenkultes zu finden. Er denkt sich eine Eurydice, die fast verehrt wird wie eine Göttin von Orphée. Aber er darf die Vergangenheit der Geliebten nicht kennen. Sie war eine Weile lang die Mätresse eines Theaterdirektors, und das ist die Wahrheit, die sie vor ihm verbergen muss. So wie nicht selten manchmal Menschen, die einander zu lieben beginnen, Scheu tragen, die Wahrheit dessen, was sie sind, dem anderen mitzuteilen, aus lauter Furcht verachtet zu werden für manch einen Fehler oder manch einen Weg, der besser so nicht gegangen wäre. Eurydice auf der französischen Theaterbühne fürchtet dies wie den Tod. Eines Tages erscheint der Theaterdirektor wieder, sie flieht vor ihm, gerät unter eine Straßenbahn. Sie kehrt zurück ins Totenreich. Man darf nicht zurückschauen. Vielleicht hätte die Psychoanalyse an dieser Stelle viel richtiger. Was wäre, Eurydike hätte gemeinsam mit Orpheus sich umgedreht und beide wären rückwärts hinaufgestiegen in das Reich der Liebe hier auf Erden, dann müsste man die Betreffende mit dem Mut ausstatten, ihre eigene Vergangenheit noch einmal anzuschauen, ohne Angst, ohne Verdrängung, ohne falsches Schamgefühl. Aber es wäre eine Situation dringend nötig, in der absolut nicht verurteilt würde. Nur ein Bemühen waltete, den anderen zu verstehen. Die Wahrheit zu sagen, selbst wenn es gelingen würde, einem kunstfertigen Arzt, den Geliebten, die Geliebte, zurückzuholen aus dem sicheren Tod, wäre nichts weiter vergönnt als ein Aufschub auf Zeit. Auch Orpheus wird eines Tages zerrissen von den Mänaden in den Tod gehen. Und dann ist die Frage, was wird aus Orpheus? Merkwürdigerweise sind die Altphilologen wenig erpicht darauf, Ovid in den Metamorphosen zu Ende erzählen zu lassen. Im 15. Buch berichtet er, wie Orpheus drüben in dieser anderen Welt seine Eurydike wiederfindet. Und nun fassen sie sich bei der Hand, gehen nebeneinander und sind ungetrennt auf den Asphodelos-Inseln für immer. So wäre es also der Irrtum des Orpheus gewesen, zu vermeinen, die Liebe gründet in den flüchtigen, schattenverwirrten Jahren der irdischen Existenz, statt zu glauben, dass sie erst beginnt, jenseits der Dunkelmarke des Todes. Es könnte sich verhalten, so wie Rainer Maria Rilke es in einem kleinen Gedicht mit Blick auf Orpheus einmal versucht hat zu gestalten. Er wusste nur vom Tod, was alle wissen, dass er uns nimmt und in der Stumme stößt, als aber sie von ihm nicht weggerissen, nein, leis aus seinen Augen ausgelöst, hinüberglitt zu unbekannten Schatten. Da wurden ihm die Toten so verwandt, als wäre er durch sie mit einem jeden ganz nah verwandt und ließ die andern reden und glaubte nicht und nannte jenes Land das Wohlgelegene, das immer Süße und tastete es ab für ihre Füße. Wenn wir hören und glaubten nicht, dann denken wir an die Verweigerung den Tröstungen der Religion und ihrer Zuversicht in ein ewiges Leben jenseits der Todesmarke Vertrauen entgegenzubringen. Rilke sieht vielleicht richtiger, dass es eine unausgesprochene Selbstverständlichkeit im Unglauben gibt. Niemand ist von drüben je zurückgekehrt, mit dem Tode ist alles aus. Selbst Neurologen schreiben, selbst gewiss in ihre Heftchen, mit dem Tode sterben wir ganz, auch das Gehirn, auch unsere Seele, nichts verbleibt. Dem sich zu verweigern, vermag im Grunde nur die Liebe. Dem nicht zu glauben, ein einziger Satz, der zwischen Diesseits und Jenseits schwingt in der Sprache Rilkes. Wir können es auf Griechisch kürzer sagen. Heraklit, der dunkle Philosoph, hatte ganze 4 Worte nötig, das Geheimnis des Orpheus auszudrücken. Lebende, Sterbende. Sterbende, Lebende. Das ist Eleusis, das ist Orpheus, das ist die Sehnsucht nach dem, was im Christentum beschworen wird. Wir müssten, um es zu begründen, allerdings noch 2er Gestalten Erwähnung tun, einer dichterischen und einer historischen. Die dichterische stammt aus der Feder des griechischen Tragödiendichters Sophokles Mitte des 5. Jahrhunderts und trägt den Namen Antigone. Ihre Geschichte beginnt damit, dass ihr Vater Ödipus, vertrieben von Theben durch den Inzest mit seiner eigenen Mutter und Frau Jokaste, in der Ferne weilt und um den Thron von Theben sich seine beiden Söhne, Eteokles und Polyneikes, streiten. Es kommt zum Kampf, die beiden Brüder duellieren sich und sterben, einander wechselseitig mordend. Eine Kain- und Abel-Geschichte auf Griechisch, nur noch endgültiger, enden mit dem Tode beider. Ihr Onkel Kreon, vorübergehend das Königamt verwaltend, beschließt, um der politischen Stabilität wegen, dass der eine der beiden, Eteokles, ein Staatsbegräbnis zu seiner Ehre empfängt, wohingegen sein Widerpart Polyneikes, wie er schon heißt, der viel Zankende, entehrt auf dem Felde liegen bleiben soll, zum Fraß für das Getier. Und unter Todesstrafe ist es verboten, irgendetwas zu tun, um ihn zu bestatten. Nach antikem Glauben irren die Seelen der Verstorbenen im Hades ruhelos umher, wenn ihn eine friedvolle Stätte im Grab nicht vergönnt ist, natürlich weiß dies auch Antigone, die Schwester ihrer beiden Brüder. Und so beschließt sie, dem Befehl ihres Onkels und Königs Kreon nicht zu folgen. Alle anderen krümmen sich in die Angst vor der drohenden Todesgefahr, fügen sich, nennen's Gehorsam und Vernunft. Ganz anders Antigone. Sie tritt dem König entgegen, mit dem Bemerken, es sind dies Worte ja von euch, die nicht gesprochen sind ins Herz der Menschen, wie von urlängst her der Götterspruch, der lautet, die Pietät zu wahren angesichts der Gräber. Und sollte mich der Tod ereilen, mich dauert dieses Leben nicht. Und nennt ihr es unvernünftig, König? Wird's vielleicht sein, dass einer kommt, der eure Vernunft als Unvernunft bezeichnet? Kreon ist darüber so wütend, dass er ihr entgegenschleudert: Wer jetzt noch Feind ist, wird es auch im Jenseits sein. Und Antigone antwortet mit einem Satz, um den sich's ewig lohnen wird, Altgriechisch je gelernt zu haben: Uteisyn echtein alla symphileinephyn. Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da. Antigone wird in den Tod gehen im Wissen, dass die Göttin drüben Persephone schon hineinwirkt in das Rechtverhalten und das Wissen der Gerechtigkeit der Irdischen und dass der Tod die Menschen nicht trennt. Allein die Perspektive, dass der Tod nicht das letzte Wort hat über unser Leben, schenkt ihr die Kraft, sich zu verweigern und dem Götterwort größere Treue zu erweisen als der Menschensatzung. Worte sind dies ähnlich wie Prometheus gegenüber mal der Gott des rauschenden Meeres Okeanos sprechen wird. Der duldende Prometheus warnt ihn, nicht zu viel Mitleid zu zeigen. Er aber antwortet: Eame tede teno sono sein epei kerdiston euphronunta mephroneindokein. O, lass an dieser Krankheit mich nur kranken, denn am besten, wohlgesonnen, unbesonnen zu erscheinen. Es ist ein Maß der Liebe, das vom Tod nicht mehr begrenzt wird. Dieses Wissen steht im Kern der griechischen Tragödie. Und wie antwortet dann die Liebe auf den Tod, außer sie lässt sich nicht einschüchtern durch das Erfahrungswissen: Der Tod begrenze nicht das, was wir sind. Wir können hinweisen auf eine historische Person, die wir eingangs schon erwähnt haben, auf den Lehrer des Platon, auf Sokrates. Im Jahre 399 vor Christus lädt man ihn zum Prozess auf Leben und Tod. Man verklagt ihn, Atheismus zu lehren, die Jugend zu verderben, obzwar wissend, dass Sokrates treu ist dem delphischen Apoll, an dessen Tempeleingang geschrieben stand: Genotis auton, erkenne dich selbst. Und Sokrates einen jeden, den er traf auf den Marktplatz von Athen, befragte, ob das, was er sage, von ihm selbst denn geglaubt werde, aus was für Gründen überhaupt, oder ob er nur so daherrede. Sokrates war bestrebt, gleich einem Liebenden, die Wahrheit ihm anderen zum Vorschein zu bringen und ihn sagen zu lassen, was er sagen müsste und sagen würde, tät er's bedachtsam. Damit war Sokrates lästig. Vor allem seiner Lehre wegen, dass man das Böse nicht bestrafen dürfe durch neuerliches Zufügen von Bösem, von Leid, denn so werde alles nur verdoppelt und verschlechtert. Man müsse antworten auf erlittenes Böses durch Gutes. Nur so lasse es sich wieder gut machen. Ein solches Denken hebt die gesamte Jurisprudenz der bürgerlichen Selbstgewissheit auf. Darauf in Wahrheit stand die Todesstrafe. Wir haben drei Verteidigungsreden, darunter den Abschied, mit dem Sokrates mit Blick auf seine Richter folgende Worte spricht: Hier nun trennen sich unsere Wege. Ihr kehrt zurück ins Leben, ich gehe hin in den Tod. Doch wer von uns den besseren Teil erwählt, das weiß allein der Gott. Im Gefängnis von Athen, das wir archäologisch haben ausgraben können, wird Sokrates im Gespräch Phaidon, wie Platon es aufgezeichnet hat, mit seinen Schülern reden über die Unmöglichkeit, den Tod zu denken oder über die Gewissheit, an ein ewiges Leben zu glauben. Platon hat dem Christentum die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele metaphysisch geschenkt, In dieser Form trägt sogar Sokrates selber Zweifel an die Stringenz solcher Beweisführungen. Was ist, fragt sein Schüler Kebes, wenn doch die Seele ist wie eine Leier, über die hinweg die Musik vibriert, wenn die Finger des Musikanten ihre Saiten rühren. Die Leier wird zerschlagen und damit doch auch die Musik. Nein, antwortet sinngemäß Sokrates, es gibt die Leier nur der Musik zuliebe. Nie gäbe es eine Leier, ohne dass Musik auf ihr gespielt würde. Die Musik ist älter und bewährt sich. Die Leier ist nur ein Zufallsinstrument, das ihr Gehör verleihen möchte. So wäre der Zerfall unseres Körpers vergleichbar der Zerstörung einer Leier, auf der nur vorübergehend etwas zum Klang wurde, das eingeht in die Ewigkeit. Wirkliches Vertrauen hat Sokrates auf ein ganz anderes. Wenn das Dunkel des Todes, während die Wirkung des Schierlings von den Füßen aufwärts erkaltend hineingreift an sein Herz, Dunkelheit breiten wird, wird sich vor den Augen seiner Seele erheben der helle Schein der Ewigkeit. Und dort drüben dann, verheißt er mit den Worten des Mythos, wird er seinen wahren Richtern begegnen. Es kann nicht sein, dass die Mitwelt, die Nachwelt, das Gericht, das korrupte Zufallsurteil irgendetwas zu sagen hätten über das, was wir in Wahrheit sind. Dazu braucht es andere, unbestechliche, weise Richter mit fabelhaften Namen, Rhadamanthys, Minos, Aiakos, Britolemos, diesen wirklich Kundien sich auszuliefern, wird eine wahre Freude sein. Lehren Sie uns doch überhaupt erst dahinter zu kommen, wer wir in diesem Leben wirklich waren. Und dann sinnt Sokrates darüber nach, was es bedeuten würde, den Weisen endlich zu begegnen, mit denen man immer schon sich habe austauschen wollen. Anaxagoras zum Beispiel, Anaximander, all diejenigen, die von der Natur viel mehr verstanden als die Richter von Athen. Endlich zu lernen ins Unendliche, welch ein Segen, den Begrenztheiten des Irdischen zu entkommen. Aber dann, wie viel an Schuld auch aufgeladen wurde, es lässt sich Glück nur denken durch Vergebung. Zu reifen also, in Selbsterkenntnis zu der Fähigkeit, alles Erlittene nicht länger zu verschmerzen, sondern durch Verstehen in sich selbst zu läutern, sei der Beginn eines wahrhaft seligen Lebens. Und mehr noch, es gehört dazu, dass diejenigen, denen wir Unrecht zufügten, uns vergeben. Etwas, auf das wir selber keinen Einfluss haben, dessen wir aber bedürfen, um mit uns ganz einverstanden zu werden und im Gleichen mit allen anderen an unserer Seite. Zwar hält Sokrates noch entsprechend der ethischen Grundlage seiner Philosophie für möglich, dass es Menschen gäbe, die zur Reifung und Einsicht im Letzten nicht fähig wären, fügen wir aber dem Wissen der Tragödiendichter die absolute Notwendigkeit eines unendlichen Verstehens hinzu und verbinden es mit dem Wissen eines Lebens, das reif zur Gerechtigkeit und Wahrheit im Vertrauen auf die Unsterblichkeit angesichts des Schattens des Todes, hätten wir die beste Einführung in all das, was in den Tagen nun vor Ostern das Christentum uns lehren kann. Wir hätten das Zeugnis der Liebe, das Zeugnis des Mutes zum Leben, eine Wahrheit, die gründet in einem absoluten Gegenüber, das uns niemand mehr nimmt. Es gibt aus der Feder von Eichendorff wie zur Zusammenfassung ganze zwei Verse über Trennung und Abschied. Trennung ist wohl Tod zu nennen, denn wer weiß, wohin wir gehen. Tod ist nur ein kurzes Trennen auf ein ewig Wiedersehen. Vielleicht eine kleine Anekdote noch, die auf dem Heimweg mit gewisser Fröhlichkeit Sie nach Hause begleiten mag. Es hat Prodikos von Chios, jedenfalls wie Xenophon in seinen Erinnerungen, Memorabilien beschreibt, einmal davon erzählt, dass Herakles, einer der großen Helden in Griechenland, vor eine Wahl gestellt war. Auf dem Wege begegneten ihm zwei Frauen, eine wunderschöne, goldgelockte, hochbusige, schön gekleidete, Tryphae, das Laster, und daneben eine fast armselig dreinschauende, unauffällig gekleidete, den Blick zu Boden senkende Arete, die Tugend. Und zwischen beiden Frauen sollte unser Heros Herakles wählen. Sagen Sie selber, wen hat er gewählt? Natürlich die Tugend. Das wurde ein Beispiel zum Belehren der Jugend. Die Geschichte fand vor Ende des 19. Jahrhunderts ein französischer Dichter, Pierre Louis, und war fest entschlossen, einen Roman zu schreiben auf Aphrodite und dachte sich, dies kann keine Einleitung werden. Prodikos von Chios müssen wir gleich beginnen, um zu dichten. Und er stellte sich vor, nicht Herakles, sondern ein wirklich vernünftiger unter den griechischen Helden, der listige, vielgeplagte Odysseus sei vor die Wahl gestellt worden. Wie würde er gesprochen haben? Folgendermaßen ließ er sich's einfallen. Könnte ich denn, sprach er zu der schönen Tryphae, euch selber begehren, solange ich noch gepeinigt würde von dem Vorsatz und Vorwurf, Unrecht zu tun und belegt zu sein von einem Laster? Könnte ich andererseits Ja sagen mit voller Seele zur Tugend und würde immer wieder gepeinigt vom Willen zur Lust und zur Schönheit, ich wähle euch beide. So sprach er, und es verwandelten sich Tryphae und Arete, das Laster und die Tugend, in die Göttin der Liebe. Wer es Ihnen vergönnt, eine solche Synthese zu schaffen, wäre dies ein schöner Abend im Hoffen auf Gnade und Unsterblichkeit und dem Mut zur Liebe jenseits der Widersprüche. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Hinweisen möchte ich noch darauf, wenn Sie das lesen, sollten Sie vor allem die vielen zitierten Passagen aus den griechischen Tragödien laut lesen und möglichst extrem. Denn das ist die Kraft der griechischen Tragödie, dass sie Konflikte nicht abflacht ins bürgerliche Mittelmaß, sondern ganz im Gegenteil, wie die Alpen aufhaltet, in den höchsten Gipfeln uns überhaupt verstehen lässt, welche Kräfte in den Tiefen der Erde eine solche Formation wie ein ganzes Gebirge haben aufwerfen können. Unsere Seelenlandschaft werden Sie erst erfassen, wenn Sie bis zum Extrem hinein die Gefühle steigern, gegeneinander branden lassen, so wie Friedrich Nietzsche es einmal beschrieb, die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik. Wenn ein vollkommenes Verlangen in sich zurückbrandet, in seinen Widersprüchen sich selber überrollt und eine neue Synthese bildet, dann verstünden Sie die Griechen und sich selber. Danke.
Lieber Herr Drewermann, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag. Liebe, Leid und Tod, Daseinsdeutung in antiken Mythen von der Notwendigkeit der Gnade. Ich habe mir beim Zuhören gedacht, so eine schöne Sprache, so ein enormes Wissen aus den unterschiedlichsten Gebieten, Psychologie, Philosophie, Theologie, Weltliteratur, so ein enormes Maß an Einfühlung, Mitgefühl und Verständnis. So eine große Fähigkeit, das, was in diesen Mythen steht, nicht als etwas Verstaubtes, Altes zu schildern, sondern als etwas, das in unserer Seele tagtäglich sich abspielen kann. Und auch so eine große Erzählkunst, denn Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, hier lag kein Manuskript, sondern Eugen Drewermann hat das völlig frei gesprochen. Und ich denke, das ist auch die Zeit, noch einmal kurz darauf hinzuweisen, auf das Video, das Sie dann auch von diesem Vortrag in YouTube sehen können. Das letzte Video, da ging es um das Thema, wie Gott durch Grimmsche Märchen geht, Geschichten gelebter Menschlichkeit. Das wurde bis heute früh von 11.597 Menschen schon angehört und angeschaut. Und das Erfreuliche, man kann ja Kommentare dazu schreiben im Internet. Das ist oft wirklich problematisch, weil im Schutz der Anonymität die Leute auch Bösartiges und Gehässiges schreiben. Aber bei Ihrem Vortrag, da stehen circa ein Dutzend Kommentare. Und was mich sehr freut, es ist kein einziger, der bösartig ist oder negativ, sondern die lauten zum Beispiel so. Es sind auch viele, die meisten sind von Männern, nicht von Frauen. Die meisten sind von Männern. Eine Frau schreibt, Eugen Drewermann, höre ich gerne zu. Danke für das Hochladen dieses Videos. Ein männlicher Zuhörer schreibt, ich bin von diesem Mann fasziniert. Ein anderer schreibt, der Sprecher ist einfach super. Seine aufbauende Rede hat mich als Atheist sehr ergriffen. Er beweist, dass man, um ein guter Mensch zu sein, einfach ein guter Mensch sein muss. Glauben, beten etc. haben damit nichts zu tun. Ein anderer Mann, Drewermann, ist einer der wenigen, die noch in der Lage sind, irgendwie Hoffnung zu verbreiten. Eine Frau schreibt, unermüdlich steht Eugen Drewermann in unserer kalten, geldanbetenden Zeit für eine Menschlichkeit, die entweder vergessen wurde oder vielleicht noch nie so gelebt wurde, aber doch immer während das Ideal und Ziel unseres Handelns sein sollte. Ich kann es mir leider nicht leisten, zu einem Vortrag von Herrn Drewermann zu fahren. Umso dankbarer bin ich für diese Möglichkeit, seinen Vorträgen zu lauschen. Er, also Sie, sind ein wirkliches Licht im dunklen Zeitalter der Wirtschaftsmächte. Ein Mann schreibt, ich gebe nur wenigen Menschen meine Hochachtung. Herr Drewermann hat meine Hochachtung, war mir eine Freude, diesem Vortrag beiwohnen zu dürfen. Und eine letzte Rückmeldung, auch von einem Mann, einfach nur im wahrsten Sinne göttlich. Eugen Drewermann, das Licht am Horizont all derer, die in Verzweiflung der heutigen Zeit wieder Fuß fassen wollen an den Grundfesten der Menschlichkeit. Chapeau. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank.